ARD Sounds.
Behinderungen, ob jetzt körperlich oder geistiger Natur, können uns alle jederzeit treffen. Und das vergessen wir oft. Manchmal ist es auch gut, dass wir das vergessen, dass wir im Alltag nicht nur mit Sorge rumrennen. Aber manchmal sollte man sich das bewusst machen, dass das theoretisch etwas ist, was jeden treffen kann.
Aus dem Leben, der SR3-Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Alexander Indermark. Er ist Präsident der Special Olympics im Saarland und engagiert sich seit 2010 für Inklusion im Sport für Menschen mit geistiger Behinderung. Und wir unterhalten uns ja über dieses besondere Ereignis, die Special Olympics, die in diesem Jahr im Saarland stattfinden, worauf ich mich sehr freue. Hallo Herr Indermark, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo, freut mich sehr.
Endlich sind Sie losgegangen, die Special Olympics im Saarland. Man trifft überall im Land schon auf das Sportereignis, auf die Sportler. Man merkt, die Städte, die Orte im Saarland haben sich rausgeputzt. Die Saarländer, wie man sie kennt, sind tolle Gastgeber wieder einmal. Sie haben mit Ihrem Team lange darauf hingearbeitet. Fast 4 Jahre haben Sie sich vorbereitet. Wie groß ist die Freude bei Ihnen persönlich, dass es endlich losgegangen ist?
Ja, sehr, sehr groß. Also, wenn man 4 Jahre darauf hinarbeitet, es ist ein bisschen so das Gefühl, man war 4 Jahre schwanger und das Kind ist endlich auf der Welt. Und es ist eine wahnsinnige Freude, zumal man natürlich viele der Kollegen aus den anderen Landesverbänden und auch der Athleten aus den anderen Landesverbänden kennt. Und als sie dann jetzt am Wochenende alle angekommen sind, war das natürlich eine riesengroße Freude.
Und ich habe es gesagt, das Saarland hat sich rausgeputzt. Man hat das Gefühl, es liegt so was Besonderes in der Luft.
Ja, das ist eine typische Special Olympics Geschichte, dass man dann merkt, wenn man dann wirklich dabei ist und nicht nur darüber redet. Special Olympics hat eine ganz besondere emotionale Atmosphäre, die sich nicht nur bei dem Sport, sondern auch bei den Begegnungen, die sonst auf der Straße, auf dem Festival und sonst passieren.
Was haben Sie schon zu hören bekommen? Ist ja gerade am Anlaufen, wir sind am Anfang ja der Veranstaltung, aber die Saarländer sind wirklich wieder mal gute Gastgeber offenbar.
Ja, die Athleten sind sehr gut aufgenommen worden, fühlen sich sehr wohl. Die internationalen Delegationen waren ja schon letzte Woche über einige Tage im Hausturmprogramm in verschiedenen saarländischen Kommunen zu Gast, die auch ein tolles Gastprogramm jeweils aufgebaut haben. Da habe ich die Delegation aus Frankreich in Obertal besucht und die Delegation aus Ungarn in Illingen. Und beide haben sich nur lobend über das Saarland geäußert und waren sehr, sehr glücklich, hier zu sein.
Das ist auch schön, sicher für Sie zu hören, ja, der mit seinem Team so viel Zeit und ja Engagement auch eben für dieses Event aufgebracht hat. Lassen Sie uns aber mal auf die Größe schauen. Wie viele Sportler, Athletinnen und Menschen, die eben dazugehören, sind zu Gast im Saarland bei diesen Special Olympics?
Wir haben deutlich mehr als 4000 Athleten vor Ort, die in 27 Sportarten an den Start gehen. Dazu kommen dann ja noch Betreuer und Volunteers, Trainer. Und insgesamt haben wir 13.000 akkreditierte Personen bei der Veranstaltung.
Also schon ein Riesenevent. Und es ist wirklich über das ganze Saarland und darüber hinaus verteilt, die Sportstätten.
Genau, wir sind in allen Landkreisen vertreten. Und die Schwimmwettbewerbe finden im Piscine Olympique in Forbach statt, weil Forbach uns da auch wirklich sehr als Partner zur Seite gestanden hat und das ein wunderschönes Schwimmbad ist. Und da sind wir sehr froh, dass wir und auch stolz, dass wir zum ersten Mal diese Spiele grenzüberschreitend ausrichten dürfen.
Olympische Spiele hat jeder schon mal gehört, vielleicht auch Paralympics. Wie unterscheiden sich die Special Olympics von diesen beiden großen Sportveranstaltungen, die viele von uns kennen?
Über die andere Art und Weise, wie die Athleten mit sich und miteinander umgehen. Es ist eine ganz andere emotionale Atmosphäre. Die Athleten haben, selbst wenn sie gegeneinander laufen, immer das Gefühl, und das geben sie auch weiter, das machen wir hier irgendwie zusammen. Und die Emotionen sind purer. Dies ist echte Freude, viel ungefilterter. Mhm. Und das erleben wir in dem Spitzensport, Leistungssport ja nicht mehr so. Da geht es dann oft um harte Fakten. Und dieser andere Zugang zum Sport, glaube ich, macht ganz viel von dieser Special Olympics Stimmung aus.
Also wenn es bei den Olympischen Spielen, man sagt zwar gerne, dabei sein ist alles, aber am Ende doch um Medaillen geht, um was geht es dann bei den Special Olympics?
Erstmal wirklich ums Dabeisein. Das ist den Athleten wirklich wichtig und gegenseitig Kontakte knüpfen. Am Ende wollen die auch alle eine Goldmedaille gewinnen. Die versuchen schon ihr Bestes zu geben und die haben auch einen Anspruch an ihre sportliche Leistung. Aber sie setzen das nicht über das Menschliche. Und ich glaube, das machen auch nicht alle regulären Leistungssportler. Das will ich gar nicht behaupten. Aber bei Special Olympics spürt man das viel deutlicher.
Sie haben uns schon ein bisschen erzählt, um was es bei den Special Olympics im Vergleich zu den Olympischen Spielen oder den Paralympics geht, dass nicht primär, ja, der Leistungsgedanke vielleicht so stark im Vordergrund steht. Was für Sportarten kann man erleben in den nächsten Tagen im Saarland bei den Special Olympics?
Also wir haben insgesamt 27 Sportarten dabei. Da sind natürlich die klassischen olympischen Sportarten wie Leichtathletik, Schwimmen dabei, Fußball, also Mannschaftssportarten, Tennis, Tischtennis. Wir haben aber auch einige, die man so aus dem olympischen Kanon nicht so kennt, weil sie in unserer Zielgruppe einen guten Zugang bieten, vor allen Dingen, wenn auch zusätzlich körperliche Beeinträchtigungen dabei sind.
Zum Beispiel?
Bowling, Boccia, das sind so die beiden, wo wir immer relativ einfach Zugang zu finden. Und von daher ist es sehr vielseitig, was man sich an Sport anschauen kann.
Welche Beeinträchtigungen haben die Sportler, die jetzt bei den Special Olympics antreten?
Genauso vielseitig wie die Sportarten, vielleicht sogar noch mehr. Wir haben Menschen dabei, die sind von Geburt an mit entsprechender Syndromerkrankung oder ähnliches in einer Beeinträchtigung, oft dann auch mit geistig und körperlicher Beeinträchtigung. Wir haben Menschen dabei, die nach entsprechenden Erkrankungen oder ähnliches nicht mehr den Stand haben, den sie vorher mal gehabt haben. Wir erfassen auch die einzelnen Beeinträchtigungen gar nicht ganz genau, sondern wir schauen mehr auf die Leistungsfähigkeit der Athleten, was ich auch grundsätzlich allen Menschen in der gesamten Gesellschaft empfehlen würde, nicht immer nur die Behinderung zu sehen, sondern eher zu schauen, was derjenige kann.
Das sind wir wieder bei dem, um was es eigentlich geht, auch genau bei den Spielen. Ich höre schon raus, also die Menschen sind nicht von Geburt an alle eingeschränkt.
Nein. Also Behinderungen, ob jetzt körperlich oder geistiger Natur, können uns alle jederzeit treffen. Und das vergessen wir oft. Manchmal ist es auch gut, dass wir das vergessen, dass wir im Alltag nicht nur mit Sorge rumrennen. Aber manchmal sollte man sich das bewusst machen, dass das theoretisch etwas ist, was jeden treffen kann.
Welche Rolle spielt der Sport für die Menschen mit ihren Einschränkungen?
Erstmal ist es für die Athleten eine Möglichkeit, aus ihrer sonstigen Umgebung, sei es das Wohnheim, das Werkstatt, die Schule, so ein bisschen auszubrechen. Und das ist natürlich genau das Gleiche wie für uns auch. Wir gehen ja auch zum Sport, um uns ein bisschen von dem Alltag abzulenken. Es bedeutet für die dann aber auch ein zusätzliches soziales Netzwerk und ein Schritt in die Gesellschaft hinein und zu mehr Sichtbarkeit. Für die Athleten selbst intrinsisch ist es oft ein Weg zu mehr Selbstbewusstsein und diesem Gefühl, ich kann wirklich was, was sie dann im zweiten Schritt auch dann vielleicht eher motiviert, sich doch mal einen Arbeitsplatz zum Beispiel auf dem ersten Arbeitsmarkt zu suchen. Das erleben wir durchaus immer wieder. Und es ist auch ein Gesundheitsaspekt. Auch dafür machen wir ja Sport. Und auch da fehlt momentan vielen Menschen mit Beeinträchtigung noch der breite Zugang und entsprechend auch die gesundheitliche Prävention, die mit dem Sport verbunden ist.
Wenn es richtig ist, sind so nicht mal 10% der Menschen mit Beeinträchtigungen, die Zugang in einem Sportverein zu Sport haben.
Genau, das ergibt sich aus einer Erhebung, die wir gemacht haben. Die Daten können wir leider nicht so ganz genau in die Breite verifizieren, weil das dann manchmal sehr unübersichtlich ist, wer Zugang hat und wer nicht. Aber es ist insgesamt viel, viel, viel weniger als in der Normalbevölkerung.
Woran liegt das?
Verschiedenste Gründe. Die Menschen mit Beeinträchtigung sind sonst in sehr festen Strukturen, also Schule, Werkstatt und sehr geschützten Räumen, was ja für manche auch wichtig ist. Aber sie sind dann angewiesen auf Fahrdienste, sie sind angewiesen auf Begleitung und die stehen oft nicht zur Verfügung aufgrund von finanziellen oder personellen Engpässen. Und damit ist der Zugang zum Sport schon mal nicht so gut gegeben. Es ist manchmal auch eine finanzielle Frage, denn Menschen mit Beeinträchtigung sind auch nicht gerade im obersten Drittel der Einkunftsskala zu finden, ganz im Gegenteil leider. Und dann kommt es auch ein bisschen zu einem psychologischen Effekt, wenn gerade Menschen, die von Geburt an eine Beeinträchtigung haben, immer in diesen geschützten Räumen sind und gar nicht so diesen freien, offenen Weg zur Gesellschaft und das freie Bewegen gelernt haben, dann fällt ihnen das natürlich besonders schwer, sich dann auch auf ein Angebot hin, was ein Sportverein hier durchaus macht. Viele Sportvereine machen das ja, sich dann daraufhin dahin zu bewegen. Das heißt, es muss immer ein Kontakt geschaffen werden und der entsteht selten von allein.
Gibt es da auch eine Offenheit bei Sportvereinen?
Ich erlebe das, dass das wirklich sehr viel mehr geworden ist in den letzten 15 Jahren. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass Sportvereine grundsätzlich etwas dagegen haben, dass Menschen mit Beeinträchtigung bei denen mittrainieren und mitmachen. Es fehlt unter Umständen Know-how bei den Sportvereinen. Es fehlt unter Umständen auch die Möglichkeit der Betreuung. Da scheitert es also einfach an wieder Infrastruktur. Das sind ja ehrenamtliche Strukturen, die oft einfach sehr belastet sind. Aber der grundsätzliche Wille ist meistens wirklich da und das Interesse auch. Sportvereine sind ja eh immer ein Sammelsurium aus allen Bereichen der Gesellschaft und verschließen sich da Gott sei Dank überhaupt nicht. Und deswegen ist es gar nicht so sehr, dass der organisierte Sport die Menschen nicht haben möchte. Mhm. Das habe ich so nie erlebt.
Aber da können solche Spiele, wie wir sie jetzt im Saarland gerade erleben, dann auch dazu beitragen.
Ja, also zum einen soll es den Sportvereinen so ein bisschen auch zeigen, so schwer ist es gar nicht, wir kriegen das schon hin. Und wir werden natürlich auch als Landesverband präsent, als Berater, als Vermittler. Und vor allen Dingen soll es aber auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die bisher keinen Sport machen, Mut geben, das anzugehen.
Was versprechen Sie sich gerade für das Thema Inklusion von den Special Olympics bei uns im Saarland?
Ich verspreche mir davon, dass Menschen mit Beeinträchtigung eine größere Sichtbarkeit bekommen. Und die Saarländer, aber im Prinzip eigentlich auch darüber hinaus, die Wirkung ist, dass Menschen, die bisher keinen Zugang zu Menschen mit Beeinträchtigung hatten oder auch einfach keinen Kontakt, sich dem Thema ein bisschen öffnen und lernen, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist und dass das Miteinander sehr gut funktioniert, wenn man sich gemeinsam aufeinander einlässt. Mhm. Das würde ich mir schon sehr wünschen, denn es geht ja in der Gesellschaft nicht nur um Sport, aber eben auch um Sport. Aber es ist die Arbeitswelt, es ist das Gesundheitswesen und viele andere Teilbereiche der Gesellschaft, in der Menschen mit Beeinträchtigung oft nicht wahrgenommen werden oder mit denen auch nicht richtig kommuniziert wird. Und ich hoffe, dass da so ein bisschen mehr Achtsamkeit entsteht.
Wie ist es im Saarland gerade? Wir haben drüber gesprochen, die Offenheit von Sportvereinen. Sie haben schon gesagt, eigentlich sind die da offen, weil im Sport haben sie schon immer alle Menschen getroffen aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Gibt es da eine Offenheit im Saarland Menschen gegenüber mit Beeinträchtigung, auch mit geistiger Beeinträchtigung?
Ja, grundsätzlich schon. Also ich merke schon allein dadurch, dass als wir dann den Zuschlag bekommen haben, dass die nationalen Spiele hier im Saarland stattfinden und die Sportvereine und Sportverbände im Saarland auch sehr gut unterstützt haben. Der Landessportverband ist Mitbewerber. Die waren von Anfang an mit im Boot. Das spricht ja auch dafür, dass sie wirklich das Thema auch gerne umsetzen. Mhm. Und dass eine Überzeugung dahinter steht. Da hat auch der Sport schon viel Arbeit investiert, unabhängig von uns als Special Olympics Sportverband.
Über das Sportliche hinaus, was bedeuten die Spiele für das Saarland auch?
Ja, das Saarland an sich erstmal wird sichtbar. Also lassen wir mal die ganze Sportveranstaltung weg. Ich glaube, es tut dem Saarland gut, einmal anders gesehen zu werden als nur als Flächenmaß für einen Waldbrand. Und es kann sich als Gastgeberregion präsentieren. Ich denke, dass das Saarland eine wunderschöne Region ist. Ich bin selbst ja nicht hier geboren, aber fühle mich hier heimatlich verbunden. Und ich freue mich sehr darüber, dass diese Veranstaltung auch über die saarländischen Grenzen hinaus eine große Sichtbarkeit haben wird und das Saarland einfach mal wirklich positiv darstellen wird.
Was bringen aber solche Spiele zum Beispiel auch für die Infrastruktur für Menschen mit Einschränkungen?
Also wir haben etliche Sportstätten jetzt modernisiert und vor allen Dingen auch barrierefrei gemacht. Das ist natürlich ein Gewinn für Menschen mit Beeinträchtigung im Sinne der Sportteilhabe. Aber wir haben ganz bewusst darauf geachtet, dass die Modernisierung auch grundsätzliche Modernisierung der Sportstätten mit beinhaltet, was natürlich ein Gewinn für die gesamte Sportinfrastruktur ist, die, so ehrlich muss man sein, im Saarland durchaus noch einige Baustellen haben wird, auch nach unseren Spielen. Und da ist weiterhin viel zu tun, aber ich denke, wir haben viel erreicht in den letzten 4 Jahren.
Können Sie das an einem Beispiel festmachen, zum Beispiel an einer Sportstätte?
Prägnanteste Beispiel für mich ist der Kieselhumus, also das Kieselhumus-Stadion in Saarbrücken. Ich fahre da mehrmals die Woche dran vorbei und das war in den letzten Jahren sehr heruntergekommen. Die Tribünen waren schwer benutzbar, sagen wir es mal so. Und das ist komplett grundmodernisiert worden mit neuer Tartanbahn. Die Tribünen sind neu gemacht worden. Zudem wurde ein neuer Multifunktionsgebäude gebaut mit Umkleiden, mit behindertengerechten Toiletten. Und da ist noch die Baustelle nicht ganz, ganz final beendet. Aber so, dass das Stadion jetzt für uns schon sehr gut nutzbar ist. Und das ist nachhaltig ja da. Und auch da wird der Sportverein, der Saar 05, der dort ist, sicherlich von profitieren. Die sind auch sehr, sehr dankbar. Wir haben uns auch sehr unterstützt bei dieser Veranstaltung. Und da gibt es noch einige andere Beispiele, wo ähnliche Baustellen durchgezogen worden sind. Und es sind auch einige Sportstätten jetzt in der Sanierung, die gar nicht bei uns während der nationalen Spiele genutzt werden, aber zum Beispiel für uns für spätere Veranstaltungen im nächsten Jahr genutzt werden.
Zum Beispiel?
In Spießen-Elversberg werden wir nächstes Jahr unsere Landeswinterspiele machen. Das klingt erstmal ein bisschen schwierig im Saarland Winterspiele, aber wir haben einige Sportarten, die keinen Schnee benötigen. Und da wird auch gerade an einigen Hallen umgebaut.
Was sind das für Sportarten dann, wo man keinen Schnee braucht?
Floorball, unser Eishockey-Ersatz sozusagen. Floorball ist eine Art Indoor-Hockey und dafür braucht man entsprechend eine Sporthalle und kein Eisstadion. Tanzen und Klettern gehört bei uns in den Winterzyklus. Und dann gibt es Stocksport, also so eine Art Eisstockschießen, das aber eben auch auf Beton gemacht werden kann. Und wir werden Schneeschuhlaufen machen. Da braucht man sicherlich an sich Schnee, aber das kann man auch sehr gut auf Rasen oder Sand machen. Und entsprechend haben wir da überall in Elversberg ganz gute Gelegenheiten, das dort zu machen.
Bei all dem, was passiert ist und was Sie uns auch aufgezeigt haben, wo Barrieren abgebaut wurden und Barrierefreiheit geschafft wurde, reicht das oder wo muss da in Zukunft noch mehr geschehen? Wo hätten Sie sich auch noch mehr gewünscht?
Also die Barrierefreiheit in unserer Gesellschaft insgesamt, die ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Das Glas ist nicht mehr leer, aber es ist auch ganz sicher noch nicht voll. Es sind noch so viele verschiedenste Barrieren da. Und eine der Barrieren, die ich sehe, ist immer die Barriere in den Köpfen. Wir denken, wenn wir über Barrierefreiheit reden, immer nur darüber, dass das halt irgendwie eine Rampe da sein muss. Natürlich braucht es diese Rampen für die Barrierefreiheit, aber es braucht viel mehr. Es braucht leichte Sprache. Es braucht Piktogramme, die auch für Menschen mit Sehbeeinträchtigung zu erkennen sind. Es braucht Möglichkeiten für Hörgeschädigte, sich entsprechend auch kommunikativ irgendwie verständlich zu machen. Barrieren sind so unterschiedlich, wie Beeinträchtigungen eben unterschiedlich sind. Und da fehlt an vielen Stellen noch das Verständnis in der Gesellschaft. Und ich hoffe, dass wir da auch einen Schritt weiter gehen können mit diesen Spielen.
Klar, das Verständnis ist sicher wichtig, auch von uns allen, wie Sie ja auch gesagt haben. Es kann jeden von uns treffen, dass wir gegebenenfalls irgendwann eingeschränkt sind. Aber trotz alledem, gerade wenn es um die Eigenständigkeit, die Selbstständigkeit der Menschen mit Einschränkungen geht, ob es jetzt körperlich oder geistig ist, ist natürlich so eine Rampe wichtig, ist ein Aufzug wichtig, ist eine Behindertentoilette wichtig, ist da auch noch ordentlich Luft nach oben bei uns im Saarland?
Oder? Ja, leider ja. Ich erkläre es mal anders. Diese ganze Infrastruktur für die Barrierefreiheit, die ist nicht nur für die Menschen mit Beeinträchtigung da. Diese Rampen werden genutzt von Fahrradfahrern, von Frauen mit Kinderwagen. Und jede Frau, die mit einem Kinderwagen unterwegs ist oder ein älterer Mensch, der mit dem Rollator unterwegs ist, der weiß, wie schwierig es ist, auf den einen oder anderen Bahnsteig zu kommen. Der weiß, wie schwierig es ist, manchmal durch eine Tür zu kommen, wenn sie in die falsche Richtung aufgeht. Und diese Barrieren haben ja nicht nur Menschen, die halt eine dauerhafte Behinderung oder Beeinträchtigung haben, sondern die haben wir ja manchmal auch einfach nur situationsbedingt. Und wenn wir schon nur ein Paket durch die Gegend tragen. Und da merkt man eigentlich wirklich, wie viel Barrieren es in dieser Welt noch gibt.
Und wie wir eben, wenn sie abgebaut werden, am Ende alle davon profitieren können. Ich erinnere mich, ich war vor 2 Jahren in Taiwan und habe gestaunt, wie weit zum Beispiel ein Land wie Taiwan ist, wenn es um Barrierefreiheit geht. Da begegnet man fast überall im öffentlichen Raum einer Barrierefreiheit und hat das Gefühl, da wurde stärker mitgedacht.
Ja, ich habe Ähnliches in Malaysia, in Kuala Lumpur erlebt. Da war ich für Special Olympics einmal im Einsatz. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Länder eine andere Struktur auch schon in dem Bildungswesen und so weiter haben. Bei uns ist die Förderung und die spezielle Förderung in speziellen Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung sehr stark ausgeprägt. Ich will die auch gar nicht schlecht reden, denn die braucht es an vielen Stellen. Aber sie sollte nicht dazu führen, dass dadurch diese Menschen in der Gesellschaft nicht mehr sichtbar sind. Und das passiert leider manchmal in Deutschland. Die Schulen sind irgendwo in einem Wohngebiet und nicht in den gleichen Räumlichkeiten wie die restlichen Schulen. In Kuala Lumpur habe ich das ganz stark beobachtet, einfach nur beim Vorbeigehen, dass dort eine Schulklasse unterwegs war und da war ein blindes Mädchen dabei und ein Mädchen nach einer Amputation eines Beines und die lief auf Krücken. Und die liefen beide in dieser normalen Schulklasse mit und sind offensichtlich ganz normal in dieser Schule mit beschult worden. Und das bedeutet, es ist der gleiche Schulweg, man hat die gleichen Alltagsherausforderungen und die Kinder ohne Beeinträchtigung in dieser Klasse erleben dann natürlich einfach aus dem Alltag heraus, welche Beeinträchtigungen es durch fehlende Barrierefreiheit gibt. Mhm. Und aus diesen Schülern werden irgendwann Architekten, werden irgendwann Schulleiter, werden irgendwann Politiker, die dieses Wissen einfach schon mitnehmen und verinnerlicht haben. Und ich glaube, das fehlt in unserer Gesellschaft ein bisschen.
Sie haben uns schon gesagt, Herr Indermark, Sie wollen durch die Special Olympics auch Barrieren im Kopf abbauen. Viele Menschen von uns haben wenig Berührungspunkte in ihrem Alltag mit Menschen mit Beeinträchtigungen und haben dadurch eventuell auch Berührungsängste. Wissen nicht genau, wie sie den Menschen begegnen sollen, die Beeinträchtigungen haben. Können Sie solche Berührungsängste verstehen?
Verstehen kann ich sie sehr gut. Das kennen wir alle, alles, was in unserem Leben uns fremd ist, was wir bisher nicht kannten. Da ist man erstmal vorsichtig, wie gehe ich mit der Situation um? Und das ist ja in den meisten Fällen auch kein Ausdruck dessen, dass man damit ein Problem hat, sondern es ist einfach die Angst, irgendetwas falsch zu machen. Die ist meiner Meinung nach im Wesentlichen unbegründet, weil man Menschen mit Beeinträchtigung genauso begegnen kann, wie wir jedem anderen Menschen auch begegnen. Und es ist ja auch so, dass es durchaus Behinderungen gibt, die man halt direkt erkennen kann, wenn man die Person sieht. Und es gibt aber auch Beeinträchtigungen oder Behinderungen, die nicht sichtbar sind. Und diese nicht sichtbaren Behinderungen hindern uns ja dann auch nicht, diesen Menschen zu begrüßen, dem Hallo zu sagen, sich mit dem zu unterhalten. Mhm. Und dann merkt man das vielleicht erst im Gespräch und dann stellt man sich drauf ein. Und wenn es um das Thema leichte Sprache zum Beispiel geht, dass die Sprache verständlich ist, da gebe ich immer das Beispiel, wir reden ja auch mit Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben zum Beispiel, wo es auch eine Sprachbarriere gibt. Und auch dort finden wir ein Level, auf dem wir uns dann begegnen können. Und das tastet man einfach ab. Und genauso kann man das bei Menschen mit Beeinträchtigung auch machen. Und das sollte kein Hintergrundgrund sein. Also da darf man ein bisschen mutig sein, treu nach dem Special Olympics Satz, ich möchte mutig mein Bestes geben und einfach mal den ersten Schritt machen. Und in der Regel wird man dann mit tollen Kontakten und tollen Gesprächen auch belohnt.
Was haben Sie da schon erlebt, wenn man eben ja diese Berührungsängste überwindet? Hatten Sie die am Anfang auch?
Ein bisschen ja. Also mich hat schon über die Jahre die Arbeit mit Special Olympics auch in meiner Gedankenwelt verändert. Ich bin selbst aus beruflichen Gründen zu Special Olympics gekommen. Ich bin Hals-Nasen-Ohren-Arzt und habe 2010 den ersten Kontakt mit Special Olympics gehabt. Und ich wurde gebeten, für das Gesundheitsprogramm von Special Olympics eine Schulung zu machen, die dann 2011 bei den Weltspielen in Athen stattgefunden hat. Dort bin ich dann einfach im Vorbeigehen, habe ich eine Athletin gesehen, die ganz alleine auf einem Stuhl saß und offensichtlich ein bisschen verloren war und auf jemanden wartete. Und an ihrer Akkreditierungskarte konnte ich erkennen, dass sie aus Venezuela kam. Und da ich Spanisch spreche, habe ich mich dann getraut, sie anzusprechen. Einfach um zu fragen, ob sie Hilfe braucht, ob sie jemanden sucht. Und sie hat mir dann aber klar gesagt, nein, der Betreuer hat gesagt, ich soll hier warten und deswegen warte ich jetzt hier. Die hat dann auch stoisch dort warten wollen und entsprechend habe ich mich einfach dazugesetzt, weil ich dachte, sie ist in einem fremden Land, von Venezuela nach Griechenland, das ist eine weite Reise. Alle sprechen eine Sprache, die sie nicht versteht und sie wirkte sehr alleine. Und ich habe mir dann diese 5 Minuten Zeit genommen, mich ein bisschen mit ihr unterhalten und dann kam ihr Betreuer und dann sind die gegangen. Das war für mich erstmal vergessen, aber am nächsten Tag kam sie dann trotz 20 Minuten Fußweg von ihrem Leichtathletikstadion zu mir und hat mich einfach einmal umarmt, weil sie mich umarmen wollte und ist wieder gegangen. Und das hat sie dann der Rest der Woche jeden Tag wiederholt. Also diese Kleinigkeit hat so einen großen Impact für dieses Mädchen gehabt. Das war mein persönlicher Special Olympics Moment, wo ich es richtig verstanden habe.
Also eine Begegnung, die für Sie beide in einer gewissen Form sehr nachgewirkt hat.
Ja. Auf jeden Fall.
Kann so ein Event, so eine Veranstaltung wie Special Olympics eben auch helfen, ja, solche Berührungsängste abzubauen oder der Sport auch?
Auf jeden Fall. Das erleben wir eigentlich bei jeder Special Olympics Veranstaltung. Wir haben ja eine große Summe an Volunteers jetzt auch hier vor Ort, also über 2500. Und eine noch viel größere Summe hat sich beworben. Wir waren überrannt von Bewerbungen für Volunteers. Auch das spricht ja für die Gastgeberqualitäten des Saarlandes. Und die Volunteers, die jetzt hier sind, die begegnen ja oft auch zum ersten Mal Menschen mit Beeinträchtigung. Wir versuchen sie auch so ein bisschen über Online-Vorbereitungen im Sinne zum Beispiel leichter Sprache vorzubereiten. Und wir erleben es eigentlich immer wieder, dass ein Großteil dieser Volunteers dann hinterher sagt, ich möchte auf jeden Fall wieder dabei sein. Weil diese Begegnung mit diesen Menschen aus einer ganz anderen Perspektive des Lebens, das eigene Leben auch sehr bereichert. Das merkt man bei Special Olympics.
Wie hat zum Beispiel Ihre Arbeit für Special Olympics Ihr Leben bereichert?
Also erstmal sind es die Begegnungen bei Special Olympics. Special Olympics ist ein Stück weit Familie geworden für mich. Aber ganz profan und einfach hat es für mich zum Beispiel auch in meiner Arbeitswelt eine Veränderung gebracht. Ich bin Hals-Nasen-Ohren-Arzt mit einer eigenen Praxis und ich habe durch Special Olympics gelernt, mit Patienten wirklich so zu reden, dass sie mich wirklich verstehen. Nicht alle wollen mich verstehen, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Aber ja, und auch in der Behandlung von Menschen mit Beeinträchtigung bin ich einfach besser, als ich es vorher war. Das darf ich, glaube ich, so sagen. Das hätte ich ohne Special Olympics, glaube ich, nicht diese Erfahrung bekommen. Und deswegen ist es mir auch ein großes Anliegen, Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, auch als Helfer zu unseren Veranstaltungen zu bekommen.
Da unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver drüber, auch über dieses Gesundheitsprogramm, was Sie eben auch betreuen. Aber kann man dann schon auch sagen, auch da haben wir alle ein Stück weit oder alle Ihre Patientinnen und Patienten profitiert von Special Olympics, ja. Weil wenn man sie besser versteht, profitieren ja alle.
Ja, das tun wir immer. Und ich gebe mal so ein paar Beispiele aus unserem Alltag. Hörbücher zum Beispiel. Wir hören mittlerweile alle gerne Hörbücher und Podcasts. Nicht alle, aber die meisten von uns. Ja? Und Radiohörer hören das bestimmt sehr gerne. Und das ist an sich eigentlich eine Erfindung für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung. Und war ganz exklusiv für die erfunden worden. Und dass wir da jetzt als Gesellschaft so von profitieren, liegt eben daran, dass irgendjemand sich die Gedanken gemacht hat, wie kann ich eine Barriere abbauen? Und ja, ich kann ja blinden Menschen ein Buch vorlesen und das aufnehmen. Der Klettverschluss, die elektrische Zahnbürste, all das sind Erfindungen, die speziell für Menschen mit Beeinträchtigung gemacht wurden und die alle jetzt aber in unserem täglichen Alltag eine sehr hilfreiche Rolle spielen. Und deswegen ist es nie verkehrt, sich darum Gedanken zu machen, Barrieren abzubauen.
Neben Ihrer Funktion als Präsident für die Special Olympics im Saarland sind Sie aber auch zuständig für ein Gesundheitsprogramm auf Bundesebene, teilweise aber auch international. Was steckt genau dahinter?
Ja, unser Gesundheitsprogramm, international heißt es das Healthy Athletes Programm, ist ein Programm, in dem während der Sportveranstaltung primär, manchmal gehen wir aber auch in Einrichtungen, den Menschen mit Beeinträchtigung, insbesondere geistiger Beeinträchtigung, ein niederschwelliges Beratungsangebot gemacht wird zu verschiedenen Gesundheitsthemen und auch Screening-Angebot.
Warum?
Menschen mit Beeinträchtigung haben nicht nur nicht unbedingt den richtigen Zugang zum Sport, sondern manchmal auch nicht den richtigen Zugang zum Gesundheitsprogramm. Da ist es schwierig, einen Termin zu bekommen und so weiter und so fort. Auch das kennen wir mittlerweile alle. Dann ist es so, dass auch die Verständigung zwischen Arzt und Patient stimmen muss. Und zu guter Letzt muss wieder jemand da sein, der sie dorthin fährt. Und Menschen mit Beeinträchtigungen brauchen auch die Kompetenz, selbst zu sagen, ich kann nicht mehr richtig sehen. Ich sehe das nicht. Wenn sie aber gar nicht wissen, dass das nicht normal ist, was sie da gerade nur verschwommen sehen, dann melden die sich nicht und dann macht auch niemand einen Sehtest.
Also die wissen manchmal gar nicht so richtig, was ihnen fehlt.
Ja. Das Gesundheitssystem, insbesondere auch hier in Deutschland, beruht darauf, dass der Patient erstmal selber erkennt, ich habe in irgendeiner Form ein Problem. Und dieses Problem muss jetzt gelöst werden. Und dann muss man aktiv auf die Suche gehen nach jemandem, der ihm hilft. Ein Mensch mit einer geistigen Beeinträchtigung erkennt dieses Problem unter Umständen gar nicht. Und wenn er das nicht äußert, erkennt es aber auch die Person, die ihn betreut, nicht zwingend, weil man das nicht erkennen kann von außen. Und entsprechend bezieht sich unser Gesundheitsprogramm auch gar nicht auf die ganz großen gesundheitlichen Probleme wie jetzt Herzfehler oder ähnliches, weil die werden erkannt. Da funktioniert unser Gesundheitssystem und die entsprechenden U-Untersuchungen und so weiter. Aber es geht vor allen Dingen um das, was sich auch im Laufe des Lebens irgendwann mal verändern kann und was dann nicht so wahrgenommen wird. Mhm. Das heißt eine Hörschädigung, eine Sehschädigung, der Zahnstatus, Fußprobleme, also Hautprobleme an den Füßen, Nagelprobleme an den Füßen, physiotherapeutische Probleme. Und wir gehen auch ein bisschen auf allgemeine Ernährung ein, auf Prophylaxe, was Sonnenschutz, Raucherprophylaxe betrifft. Also auf diese verschiedenen Ebenen bewegen wir uns da. Und das ist in 7 Programme aufgeteilt insgesamt. Und ich bin halt Hals-, Nasen-, Ohrenarzt. Entsprechend betreue ich vor allen Dingen natürlich das Programm für die Höruntersuchungen. Und das hat einen sehr großen Impact. Die Athleten, die wir sehen in den Programmen, haben in der Regel Auffälligkeiten von ungefähr 15-20%, wo wir wirklich sagen, hier ist ein Behandlungsbedarf da.
Können Sie das in Ihrem Fachbereich an einem Beispiel festmachen?
An verschiedenen. Also wir schauen uns natürlich erstmal die Ohren an und das fängt ganz einfach damit an, dass wir immer wieder so unterschwellige chronische Ohrentzündungen feststellen, die nicht behandelt sind, die auch jetzt nicht unbedingt wahnsinnig schmerzhaft sind, aber den Risiko für Folgeschäden bedeuten und unter Umständen dann sogar bei Schwimmern, da muss man natürlich auch mal schauen, dürfen die überhaupt noch ins Wasser, und wir sehen immer wieder, dass da einige dabei sind, die einfach auch nur ganz stark Ohrenschmalz haben, die wir dann entfernen können oder Fremdkörper im Ohr, aber viele haben dann trotzdem auch eine Hörminderung, wo eigentlich ein Hörgerät gebraucht wird, aber das niemandem bewusst ist. Und da habe ich durchaus schon eine Geschichte erlebt, wo ich vor einigen Jahren schon eine Hörgeräteversorgung initiiert habe bei einem deutschen Athleten, der ungefähr 16 war, als er dieses Hörgerät bekommen hat und sehr zurückgezogen war, sehr schlecht auch innerhalb der Gruppe in der Werkstatt integriert war. Und 4 Jahre später bei den nächsten nationalen Spielen ist die Mutter mit diesem Athleten wieder zu mir gekommen und hat mir berichtet, dass seitdem dieser Junge diese Hörgeräte hatte, er viel kommunikativer geworden ist, er viel besser sprechen konnte. Es war ein Athlet mit einem Down-Syndrom und der hatte eine sehr schlechte Aussprache vorher und alle haben gesagt, naja, der hat ein Down-Syndrom, der kann nicht gut sprechen. Er hat zwar ein Down-Syndrom, aber dass er nicht gut sprechen konnte, lag daran, dass er nicht gut hören konnte. Und er hat sich also so wahnsinnig verbessert, dass er dann auch auf den ersten Arbeitsmarkt gehen konnte. Auch das sind also Punkte, wo wir die Lebensqualität der Athleten deutlich verbessern.
Also manchmal sind es so kleine Dinge, um das Leben der Menschen mit Beeinträchtigungen zu verbessern.
Manchmal ist es nur der Stein im Schuh, der drückt. Das ist bei uns ja auch so.
Offenbar ist es teilweise wirklich so, dass Menschen nicht richtig laufen können, weil sie einfach zu kleine Schuhe tragen und gar nicht wissen, dass sie vielleicht ein paar größere Schuhe bräuchten.
Ja, das sehen wir auch immer wieder, dass Schuhgröße zu klein ist, dann der Schuh drückt und es dann Druckstellen gibt und Schmerzen gibt und das Laufbild entsprechend schlecht ist. Da fragt man sich manchmal, warum und wieso und weshalb. Aber da steckt zum Beispiel dahinter, wenn ein Mensch in einer Wohneinrichtung lebt und nicht mehr bei der Familie selbst, dann sagt die Wohneinrichtung bei der Familie, er braucht mal neue Schuhe. Und dann ist es manchmal Termindruck geschuldet so, dann wird die Schuhgröße gekauft, die immer gekauft wurde, die passt ja, aber Schuhgröße kann sich im Laufe eines Lebens eben auch verändern und wenn da nicht richtig nachgeguckt wird, beziehungsweise wenn dann die Person, die diese Schuhe anzieht, nicht sagt, die drücken aber, ja, dann entstehen halt hinterher Druckstellen und Probleme an der Haut, Nagelpilz und so weiter und so fort und da sieht man leider auch relativ viel Auffälligkeiten. Ja.
Und Sie haben jetzt eben während der Spiele hier in der Kongresshalle in Saarbrücken so ein Gesundheitszentrum mit den unterschiedlichen Fachbereichen aufgebaut.
5 dieser 7 Fachbereiche sind da. Also wir machen keine Augenuntersuchungen und es findet auch das Programm Strong Minds nicht statt. Das ist ein Programm, das sich eher so um die mentale Stärke der Personen kümmert. Aber die anderen Programme finden statt. Also das Programm für die Füße, das Programm mit den Physiotherapeuten, die Gesundheitsberatung, die Zahnstatusuntersuchung und auch das Hörprogramm. Und das ist in der Kongresshalle. Und das ist so hauptsächlich für unsere Athleten gedacht, die teilnehmen, aber grundsätzlich offen für alle Menschen mit einer Beeinträchtigung, also vor allem geistiger Beeinträchtigung. Wir haben auch einige Institutionen hier aus dem Umkreis, die sich explizit schon angemeldet haben.
Wie ist es aber bei Ärztinnen und Ärzten? Ist man ausgebildet und vorbereitet? Wird man vorbereitet in der Ausbildung auf die Behandlung von Menschen mit Beeinträchtigung?
Nicht wirklich. Also ich weiß nicht, ob sich jetzt aktuell im Studium was geändert hat. Meins ist ja schon ein paar Tage her. Aber ich bin im Studium nie einem Menschen mit einer Beeinträchtigung begegnet und ich habe auch nie einen Kurs gehabt, in dem man mir erzählte, was da vielleicht für besondere Bedürfnisse dahinter sind. Es ist ja nicht nur die Kommunikation und vielleicht auch die etwas andere Art der Untersuchung. Es ist ja dann oft auch manchmal ein anderes Krankheitsbild. Und wenn man nicht dann ganz bewusst in diese Richtung sich weiterbildet, hat man da primär keinen Kontakt damit.
Also gibt es da offenbar auch noch Barrieren.
Ja, und deswegen legen wir Wert darauf, dass in diesem Gesundheitsprogramm, wir haben natürlich, so wie ich, Menschen, die das schon seit Jahren machen, die dann diese Programme leiten und da entsprechend Erfahrung mitbringen, aber wir haben auch immer wieder lokale Helfer. Das machen wir bundesweit in verschiedensten Veranstaltungen und nehmen da ganz bewusst Ärzte und aber auch Therapeuten, Krankenschwestern in diese Programme mit hinein. Und das sind fast 400 Freiwillige allein im Gesundheitsprogramm hier, die fast alle aus dem Saarland kommen. Es sind viele Ausbilderbetriebe, also Schulen, Krankenpflegeschule, Physiotherapieschulen, die jetzt teilnehmen. Und damit ermöglichen wir denen im Rahmen ihrer Ausbildung und ihrer Weiterbildung auch diesen Zugang.
Was erleben Sie da auf beiden Seiten? Auf den Menschen, die eben ja mit Problemen zu Ihnen kommen, von denen Sie vielleicht noch nichts wissen, aber eben auch auf Seiten der Ärzte, Ärztinnen und des Pflegepersonals?
Auf Seiten der Athleten erlebe ich vor allen Dingen Dankbarkeit und auch auf Seiten derer, die die Athleten betreuen. Denn das sind 5 verschiedene Disziplinen, die dort jetzt angeboten werden. Und das bedeutet für einen Betreuer, ich muss sonst 5 verschiedene Termine organisieren an 5 verschiedenen Tagen. Und das sind 5 mindestens mal halbe Tage, die in der Betreuung dieses Athleten weggehen. Das kann man hier innerhalb von ein paar Stunden erledigen, wenn man die Zeit hierfür findet. Und da sind die natürlich sehr dankbar. Und sie können mit etwas mehr Gewissheit sagen, der Athlet sieht gut, hört gut, so. Und das sind ja auch Informationen, mit denen man dann im Alltag wieder arbeiten kann. Die Athleten selbst haben vor allen Dingen einen deutlich angstbefreiteren Zugang. Wenn die in eine ärztliche Praxis oder in ein Krankenhaus kommen, dann haben die oft sehr viel Angst und machen auch nicht richtig gut mit bei den Untersuchungen. im Rahmen von Special Olympics fühlen sie sich geschützt und besser verstanden. Und da gehen dann eben alle hin, dann geht man da auch mit hin. Und die Untersuchungen fallen uns auch leichter. Mhm. Und sie lernen dadurch aber auch den Umgang mit Ärzten kennen und gehen dann im weiteren Schritt auch vielleicht etwas angstbefreiter einfach ganz normal zu einem Arzt. Und auf Seiten der Ärzte ist es oft wirklich die Erkenntnis, oh ja, an dieser Stelle ist eine Lücke in unserem Gesundheitsprogramm oder in unserem Gesundheitssystem, denn und die Athleten sehen wir ja so gar nicht. Und ich persönlich habe mittlerweile festgestellt, weil wir in dieses Gesundheitsprogramm sehr viel Zeit investieren, dass wir nicht nur das bei den Sportveranstaltungen machen, sondern auch in Einrichtungen gehen, in Wohnheime, in Werkstätten. Und dort sind die Auffälligkeiten manchmal noch größer, weil die, die Sport machen, sind dann oft immer noch die, die auch einen etwas leichteren Umgang in der allgemeinen Bevölkerung haben, vielleicht etwas besseren Zugang zum Gesundheitsprogramm. Und ich glaube, da gibt es noch eine Dunkelziffer von den Menschen, die auch wir noch nicht erreichen. Und da ist auch noch viel Arbeit zu machen.
Also da würden Sie sich auch wünschen, dass eben Barrieren abgebaut werden.
Ja.
Sie haben uns schon verraten, Sie sind eigentlich HNO-Arzt mit eigener Praxis in Illingen, aber engagieren sich seit 2010 ja für Menschen mit geistiger Einschränkung, mit geistigen Beeinträchtigungen und deren Inklusion im Sport. Sie haben uns erzählt von dieser Begegnung mit dem Mädchen in Athen. Gab es sonst so ein Schlüsselerlebnis, was Sie dazu gebracht hat, sich in diesem Bereich so stark zu engagieren?
Es gibt eigentlich bei jeder Veranstaltung irgendein Schlüsselerlebnis. Ich habe auch schon über das Gesundheitsprogramm berichtet und im Gesundheitsprogramm hatte ich einen ganz, ganz tollen Moment im Rahmen der Weltspiele in Berlin. Dort haben wir es nicht nur gemacht, dass wir Hörtestungen gemacht haben, sondern wir hatten über einen Sponsor, einen Hörgerätesponsor auch die Möglichkeit, Hörgeräte vor Ort direkt anzupassen. Denn uns war klar, dass bei den Weltspielen viele Athleten aus Ländern kommen, die einfach gar keine Möglichkeit haben, dort ein Hörgerät zu finanzieren, weil es dort eben nicht die Krankenversicherung gibt, wie es bei uns gibt. Und ich habe ein Fußballteam aus der Elfenbeinküste betreut. Und da waren dann 4 Mädels dabei, die alle ein Hörgerät brauchten. Die waren so 16, 17. Und ein Video habe ich immer noch, das schaue ich mir auch immer noch gerne an, als ein 16-jähriges Mädchen diese Hörgeräte bekommen hat und das erste Mal in ihrem Leben richtig hören konnte. Und dann erstmal eine halbe Stunde geweint hat vor Freude. Und das noch viel Schönere an dieser Geschichte ist, dass dann der Trainer dieser Mannschaft, der sehr gut Deutsch sprach, der war Dolmetscher für Deutsch und Englisch, der hat mir dann berichtet, dass er selber auch eine Hörminderung hat, aber auch keinen Zugang zu Hörgeräten hat, weil er es sich auch nicht finanzieren kann. Und er befürchtet, bald seinen Job zu verlieren, weil er einfach nicht mehr richtig hören kann. Und dann haben wir dem auch Hörgeräte gegeben, über unseren Sponsor, natürlich mit dem Sponsor abgesprochen. Und zudem habe ich heute noch einen intensiven Kontakt, also zumindest über soziale Medien und E-Mail. Und der ist, jetzt sind die Spiele ja nun auch schon 3 Jahre her, mit seinen Hörgeräten nach wie vor sehr glücklich und kann seinen Job nach wie vor machen.
Was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen können, das berührt sie auch emotional. Das sieht man auch in ihren Augen. Da kommen wirklich Gefühle hoch, wenn sie davon erzählen.
Ja, und es ist ein schönes Gefühl, wenn man merkt, dass man mit dem Beruf, den man mal gelernt hat oder auch dem Ehrenamt, was man macht, wirklich langfristig was bewegen kann.
Ja, das ist schön zu hören und schön zu sehen eben auch. Hatten Sie vorher Berührungspunkte oder wie kam es, dass Sie sich dafür engagiert haben?
Ich hatte keine wesentlichen Berührungspunkte mit Menschen mit Beeinträchtigung. Und das kam wirklich über eine Anfrage. Ich war damals an der Uniklinik in Frankfurt tätig und da kam die Anfrage von Special Olympics, dass sie jemanden suchten für dieses Hörprogramm. Und meine Chefin hat damals mich gebeten, sich dem doch anzunehmen. Sie würde mich dafür freistellen. Und im ersten Moment war das für mich einfach nur eine Möglichkeit. Ja, ich kann da mal was anderes machen, kann mal was Neues kennenlernen und kann anderen Menschen helfen. Da habe ich noch nicht gewusst, wer sehr mir das selber helfen kann.
Sie sind die letzten Jahre eben dann auch ja mit den Special Olympics um die Welt gereist, waren immer wieder bei Weltspielen. Wo waren Sie da überall? Athen haben wir schon gehört. Wo waren Sie noch? Und wie müssen wir uns das vorstellen? Ist es dann nochmal eine Nummer größer? Klar, wenn es Weltspiele sind, aber was ist da vielleicht auch anders?
Also Weltspiele haben nochmal einen ganz anderen Charakter, weil es eben eine internationale Veranstaltung ist. Und dann natürlich nicht nur Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen zusammenkommen oder eben auch mal Menschen, die glücklicherweise ganz nicht speziell sind oder unglücklicherweise nicht speziell, das darf man ja sehen, wie man will, sondern es kommen auch noch Menschen aus ganz vielen Nationen zusammen. Mhm. Wir haben ja selber die Weltspiele auch 23 in Berlin organisiert, da waren über 190 Nationen vertreten. Ich war bei den Weltspielen in Los Angeles. Ich war bei den Winterweltspielen in Österreich, in Schladming und Graz dabei. Und das sind nochmal ganz andere Erfahrungen, die man dort macht. Einfach, weil es auch nochmal ein interkultureller Austausch ist. Der kommt dann noch obendrauf dazu. Und tatsächlich haben wir so ein kleines bisschen Weltspiele jetzt auch hier im Saarland. Denn wir haben zum ersten Mal auch 12 Delegationen auf verschiedenen europäischen Ländern hier, weil wir mit unseren Sportstätten so viel Kapazitäten haben, dass wir da noch Athleten einladen konnten. Und diese 8 von diesen Delegationen sind auch früher angereist und haben in saarländischen Kommunen das Housedown-Programm gemacht. Das habe ich jetzt schon besucht. Ich habe Ungarn in Illingen besucht und Frankreich in Obertal. Und das hat dann auch wieder diesen internationalen Charakter. Und das ist nochmal die Kirsche oben auf der Torte.
Sie haben die Weltspiele 2023 in Berlin angesprochen, die für Sie, so klingt es, ein besonderes Erlebnis waren. Was haben die Spiele damals bei Ihnen besonders ausgelöst oder ausgelöst?
Die Spiele waren vor allen Dingen für den Bundesverband von Special Olympics und auch für die Landesverbände in allen 16 Bundesländern eine riesengroße Herausforderung, aber auch ein großer Gewinn, weil es uns sehr viel Bekanntheit gebracht hat, sehr viel Aufmerksamkeit gebracht hat. Und wir haben die Spiele sehr erfolgreich absolviert in Berlin und damit erstmal gezeigt, was wir können. Und wir haben auch gezeigt, dass Deutschland Sportgroßveranstaltungen kann. Das hat auch etwas bewegt in der Idee, sich nochmal für Olympische Spiele seitens des DOSB zu bewerben. Und da können wir mit stolzer Brust sagen, wir können das.
Und die Weltspiele damals in Berlin haben bei Ihnen auch die Lust und den Wunsch verstärkt, die Special Olympics, die nationalen Spiele ins Saarland zu holen. Wie kam Ihnen die Idee dazu und warum ist Ihnen das auch so ein Herzensprojekt gewesen?
Also die Idee, nationale Spiele im Saarland zu machen, habe ich eigentlich schon sehr, sehr lange. Also ich bin seit 2018 Präsident des Landesverbandes und habe damals schon bei meiner Antrittsrede gesagt, das war aber noch so ein bisschen mit so einem Schmunzeln im Gesicht, so nach dem Motto, ja, man kann ja groß denken. Aber da habe ich noch nicht so wirklich die Möglichkeiten gesehen. Und dann hat sich aber durchaus ergeben, dass unser Netzwerk viel größer wurde, unsere Geschäftsstelle sich anders aufstellen konnte. Und dann waren die nationalen Spiele 22 in Berlin sozusagen als Vorbereitung auf die Weltspiele 23 und dort war Reinhold Joost zu Gast. Und nachdem ich sein Funkeln in den Augen gesehen habe bei der Öffnungsfeier damals in der Alten Försterei in Berlin.
Der saarländische Innenminister.
Ganz genau, der saarländische Innenminister. Habe ich gedacht, okay, der würde das mit mir machen. Und dann habe ich noch so ein bisschen Recherche gemacht, habe auch die Kollegen vom Landessportverband mal angefragt. Und ich brauchte bei Reinhold Joost in seinem Büro keine Überzeugungskraft. Ich habe ihm die Idee auf den Tisch gelegt und der war direkt Feuer und Flamme dafür. Das merkt man ja auch heute noch, der unterstützt uns wirklich großartig. Und dann war aus dieser fixen Idee plötzlich ein konkreter Plan geworden und den verfolgen wir jetzt ja auch seit 4 Jahren.
Wie war es im Rest des Landes? Mussten Sie da stark gegen Widerstände kämpfen oder haben Sie da in Anführungszeichen auch offene Türen eingerannt?
Im Wesentlichen sehr offene Türen. Es gibt immer den einen oder anderen, der so ein bisschen fragt und kritisch ist. Ist das machbar und so weiter und so fort? Aber das waren im Wesentlichen eher konstruktive Fragen, die versucht haben, Probleme aus dem Weg zu rollen. Ich habe keinerlei wirklich massiven Widerstand erlebt. Inklusion ist ja momentan nicht mehr für alle ein tolles Thema. Es gibt ja durchaus politische Bestrebungen, die das wieder rückstellen wollen. Und nicht mal von der Seite haben wir hier im Saarland großen Gegenwind gehört. Vielleicht haben sie sich nicht getraut. Gott sei Dank haben sie sich nicht getraut. Ich denke nämlich, dass es sehr wichtig ist, Inklusion für unsere Gesamtgesellschaft. Und unsere Spiele sorgen sehr dafür, dass diese Athleten sehr sichtbar sind. Und wenn sie sehr sichtbar sind, dann kann man sie hinterher nicht mehr einfach wegsperren.
Sorgt Sie das aber auch, diese Entwicklung, dass Inklusion für viele eigentlich ein Thema ist, wo Sie sagen, das müssen wir zurückstellen, oder?
Ja, das sorgt mich. Aber ich glaube, dass das ein echter Verlust für unsere Gesellschaft ist. Und ich habe ja schon viele Beispiele genannt, dass die Arbeit an Barrierefreiheit in der Gesamtheit unserer Gesellschaft ein Gewinn ist. Und davon bin ich auch ganz fest überzeugt. Das ist nicht einfach Geld, das man für irgendwas ausgeben muss, sondern es tut uns allen gut. Emotional wie aber auch wirtschaftlich im Zweifelsfall. Denn Menschen mit Beeinträchtigung sind Arbeitskräfte, wenn man sie wirklich da einsetzt, wo sie gut sind. Das fehlt uns allen einfach noch. Und diese Bestrebungen, das alles zurückzuschrauben, aus fragwürdigen Gründen muss man ja auch dazu sagen, es geht ja im Wesentlichen darum, die Gesellschaft zu spalten, finde ich nicht richtig, finde ich gefährlich. Und machen mir erste Sorgen. Und das ist, da geht es gar nicht mehr um uns als Sportverband, sondern da geht es um eine gesamtgesellschaftliche Sicht, wo es mir echte Sorgen macht.
Wenn wir nochmal ganz kurz auf die Fakten und die harten Zahlen schauen, wie viel Geld ist denn auch durch die Spiele in den Ausbau der Infrastruktur und ins Saarland geflossen?
Da bin ich leider nicht ganz firm. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie viel Geld da jetzt geflossen ist. Aber ich denke, es sind so 10 bis 12 Millionen Euro, die da jetzt in die Infrastrukturmaßnahmen geflossen sind. Aber ohne Gewähr, da bin ich leider einfach nicht im Endeffekt in den Zahlen genau drin. Da müsste man im Zweifelsfall beim Innenministerium genau nachfragen. Bei den Spielen kann ich es ein bisschen genauer sagen. Die Spieler haben ein Etat von roundabout 6 Millionen Euro, die wir zum Teil aus einer Finanzierung des Landes bekommen haben, aber viel auch über Sponsoren, vor allen Dingen auch sehr viele saarländische Sponsoren. Da sind wir sehr dankbar. Und dieses Geld geht vor allen Dingen aber auch wieder in die lokale Wirtschaft hinein. Denn das ist, wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, die Dienstleister hier aus dem Saarland zu nehmen, also möglichst mit ortsansässigen Firmen zu arbeiten. Es geht nicht in allen Bereichen, aber es wurde zumindest versucht und macht es auch oft einfacher, so fair muss man ja auch sein. Natürlich bedeutet das einen ordentlichen Gewinn auch für die Hotellerie und Restaurantbetriebe, denn auch die sind ja jetzt sehr voll und das gehört sich auch so. Von daher muss man da immer eine Gegenrechnung auch zu machen.
Was erwarten und erhoffen Sie sich aber auch von den Special Olympics für das Saarland und auch für die Wahrnehmung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung?
Ja, ich habe es ja eben schon einmal angedeutet. Ich erhoffe mir davon, dass Menschen nicht primär als Menschen mit Beeinträchtigung gesehen werden, sondern eben auch über das definiert werden, was sie eben leisten können. Und da sind diese Menschen genauso unterschiedlich, wie wir das auch sind. Wir müssen auch unsere Talente irgendwie finden und uns ausprobieren in verschiedenen Sachen. Und das gilt eben für uns alle. Und kleines Beispiel, wir haben letztes Jahr als Qualifikationswettbewerbe für die Spiele, die jetzt laufen, die Landesspiele gemacht. Und haben wir auch eine Eröffnungsfeier gemacht in Neunkirchen. Und wir haben gedacht, es wäre sehr schön, wenn die Moderation ein inklusives Duo ist. Und der Herr Frank Grundhöfer hier vom Saarländischen Rundfunk, der hat die Moderation übernommen. Und wir haben dann jemanden gesucht aus unseren Mitgliedskreisen, der das macht. Und haben dann einen Schüler von der Schule in Dirmingen gefunden, der das sehr gerne machen wollte. Und der hat das grandios gemacht. Der hat einen Saal mit 1200 Leuten bestens unterhalten. Und der hat seine Schwächen in anderen Bereichen, aber das konnte er richtig, richtig gut. Und diese Möglichkeiten muss man diesen Menschen einfach auch geben, ihre Talente wirklich zu entdecken.
Sie haben uns ja schon ein bisschen erzählt, wie die Arbeit für Special Olympics auch Ihr Leben verändert hat, wenn Sie gerade die Stärken von Menschen mit Beeinträchtigung ansprechen. Was für Stärken haben Sie und was können wir vielleicht auch von den Menschen lernen für unser Leben?
Naja, Sie haben jeder seine eigene Stärke. Und ich glaube, was viele vereint, auch da kann ich sie nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele vereint, dass sie die Stärke haben, sich mehr auf das Miteinander zu konzentrieren als auf das Gegeneinander im Sport und sich am Ende wirklich auch über die Leistung des anderen freuen können. Da ist kein Neid. Und das ist etwas, was auch ich persönlich gelernt habe, nicht immer neidisch sein auf was andere haben, sich auf die eigene Leistung zu konzentrieren und glücklich sein mit dem, was man selber leisten kann und was man selber auch erreicht hat. Das fehlt uns in unserer Gesellschaft auch. Wir züchten eine Unzufriedenheit, anstatt mal so ein bisschen so zu reflektieren, wie gut es uns an manchen Stellen wirklich geht. Und das kann man auch bei Special Olympics lernen.
Eben auch in den nächsten Tagen hier im Saarland. Wie voll ist Ihr Terminkalender die nächsten Tage?
Ja, voll. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben so einen vollen Terminkalender. Aber das mache ich mit ganz viel Spaß und ganz viel Freude. Und das lohnt sich auch. Jede Minute, die ich da investiere, lohnt sich.
Das merkt man Ihnen auch an. Auf was freuen Sie sich besonders?
Mein Highlight war die Eröffnungsfeier in erster Linie. Was jetzt noch kommt, ist die Athletendisco am Tiplitzer Platz am Mittwochabend. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil das die Party der Athleten ist, wo immer eine ganz besondere Stimmung herrscht.
Mitten in der Saarbrücker Innenstadt vorm Staatstheater?
Richtig, genau. Und es gibt da zwar einen speziellen Bereich, der für die Athleten geblockt ist, aber trotzdem sollte man sich da mal hinbewegen und so ein bisschen zuschauen, wie richtig gefeiert wird.
Was wünschen Sie sich von den Saarländern oder würden Sie ihnen auch empfehlen? Sollte sich jeder Saarländer, jede Saarländerin mal anschauen in den nächsten Tagen?
Ja, also wenn Sie die Gelegenheit haben, schauen Sie sich Sport an. Die Veranstaltungsstätten sind für Zuschauer kostenlos zugänglich. Oder kommen Sie auf den Tiplitzer Platz zu dem Festival, wo gleichzeitig ja auch Sport stattfindet. 3x3 Basketball findet dort statt und auf der Saar Rudern und Kanu. Und da kann man sehr viel erleben, da kann man tolle Begegnungen haben. Und öffnen Sie sich so ein bisschen dafür, es lohnt sich.
Das werden bestimmt viele Saarländerinnen und Saarländer machen. Und dann Ihnen vielen Dank für das Gespräch und ja, viel Spaß die nächsten Tage.
Ja, danke.
Aus dem Leben als Podcast. Jede Woche neu in ARD Sounds.